Zum Zeitpunkt, an dem ich das schreibe, ist das erst ein paar Wochen her. Ich war mit dem Auto zu einer Airbnb-Ferienhütte in einem bewaldeten Gebiet gefahren. Ich hatte eine Rucksacktour mit ein paar Freunden geplant und wollte nur 2 Nächte dort verbringen, bevor ich für den Rest der Woche aufbrach. Als ich ankam und den Ort sah, war ich zufrieden. Die Hütte war sehr abgelegen, ziemlich schlicht, was mir sehr gefiel. Ich parkte an der Seite und holte meine Ausrüstung aus dem Truck, die ich nach drinnen brachte. Das Innere war, wie man es erwarten würde. Klein und nicht sehr luxuriös, aber ausreichend für den Preis, den ich bezahlt hatte. An diesem Abend ging ich praktisch direkt ins Bett, schlief und wachte am nächsten Morgen früh auf. Mein Ziel für diesen Tag war es, den ersten Teil des Pfads zu erkunden, an dem meine Freunde am nächsten Tag zu mir stoßen würden. Ich musste nur sicherstellen, dass er offen und nicht zu matschig war, nach dem Regen der letzten Woche. Wenn doch, müssten wir einen neuen Weg finden. Ich machte mir eine Tasse Kaffee und entspannte mich bis zum Nachmittag. Dann ging ich zur Hauptstraße, etwa einen halben Kilometer bis zum Anfang des Pfads. Er sah klar und trocken aus, also lief ich nicht weiter als 400 Meter, bevor ich umkehrte. Insgesamt war ich nur etwa 1 Stunde weg gewesen, aber als ich zum Pfad zurückkehrte, der zur Airbnb-Hütte führte, sah ich aus der Ferne, dass jetzt ein Truck direkt davor geparkt war. Ich beschleunigte meinen Schritt, ohne zu wissen, was los war. Als ich an der Hütte ankam, ging ich direkt zum Fenster des Trucks, aber da war niemand drin. Dann sah ich mich in alle Richtungen um, konnte aber niemanden entdecken. Niemand in der Ferne, niemand an der Haustür. Wo konnten sie sonst sein? Vorsichtig näherte ich mich der Haustür und stellte fest, dass sie noch verschlossen war. Beim Eintreten wurde klar, dass niemand hereingekommen war, was meine größte Angst gewesen war. Nachdem ich alle Zimmer überprüft hatte, öffnete ich die Airbnb-App und kontaktierte den Gastgeber, fragte, ob er oder jemand anderes dort sei. Während ich auf eine Antwort wartete, überprüfte ich die Fenster, sah aber immer noch nichts. Was das Ganze so beunruhigend machte, war die Tatsache, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wohin diese Person gegangen sein sollte. Der Ort war komplett von Wald umgeben, mit dieser einzigen Hütte in der Mitte. Stunden vergingen, während ich auf eine Antwort wartete. Ich beobachtete weiter, ob jemand zu dem Truck zurückkehren würde, aber mit dem Sonnenuntergang schien das immer unwahrscheinlicher. Dann, genau um 20 Uhr, erhielt ich eine Textnachricht. Niemand sonst sollte dort sein. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich diese Antwort nicht erwartet hatte. Aber ich hatte gehofft, dass es irgendwie anders wäre. Nach einigem Nachdenken konnte ich mich einfach nicht sicher genug fühlen, um dort die Nacht zu verbringen. Ich ging um die Hütte herum und begann, meine Sachen zu packen. Doch plötzlich war das Geräusch von Schritten von vorne zu hören. Ich blieb stehen und lauschte, während sie die Veranda hinaufkamen und sich der Tür näherten. Es vergingen Momente, ohne dass jemand klopfte. Ich muss mindestens 1 Minute lang einfach dagestanden und auf die Tür gestarrt haben, bevor ich mich langsam näherte und hinausschaute. Ein großer Mann stand an der Tür, aber er hatte den Rücken zugewandt und blickte zum Truck. Ein seltsames Gefühl überkam mich, als ich diesen Mann so vollkommen regungslos dastehen sah, einfach in die Ferne schauend. Mit dem Gefühl, vielleicht nicht allein zu sein, machte ich ein paar Schritte rückwärts, um lautlos in das andere Zimmer zu gehen und den Notruf zu wählen. Doch bei meinem 3. Schritt knarrte eine der Dielen extrem laut. Sofort hörte ich, wie sich der Mann draußen bewegte, gefolgt davon, wie der Türgriff heftig ruckelte, während er versuchte, die Tür zu öffnen. Ich rannte los, schloss mich im Schlafzimmer ein und wählte den Notruf, während der Mann weiterhin rüttelte und gegen die Tür schlug, bevor er schließlich von der Veranda wegrannte. 1 Sekunde später hörte ich, wie der Truck startete und davonfuhr. Die Polizei kam relativ schnell zur Hütte, konnte aber nicht wirklich helfen. Noch in derselben Nacht verließ ich die Hütte und checkte in ein Hotel ein. Die Tatsache, dass der Mann nicht gefasst wurde und irgendwo da draußen war, ließ mich sehr unruhig zurück. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was er vorhatte, aber am meisten erschreckt mich der Gedanke, wo er die ganze Zeit gewesen sein könnte. Stand er einfach im Wald oder war irgendwo in der Nähe des Hauses versteckt? Nach dieser Erfahrung werde ich mich wohl für längere Zeit nicht mehr in eine so abgelegene Hütte begeben. Das passierte im Oktober 2021. Ich war 24 Jahre alt und hatte gerade die Graduiertenschule abgeschlossen. Also buchten meine Cousine Lea, mein Freund Darren und ich zur Feier ein Wochenende im Norden des Bundesstaates New York. Wir fanden ein viktorianisches Airbnb in der Nähe von Woodstock. Es sah aus wie aus einem historischen Gemälde. Weiß, mit grünen Fensterläden, einer breiten Veranda, hohen Fenstern und alten Bäumen auf beiden Seiten. Wir kamen an einem Freitagnachmittag an. Der Gastgeber hatte den Schlüssel in einer Sicherheitsbox hinterlegt und Anweisungen auf dem Esstisch hinterlassen. Innen roch es leicht nach alten Büchern und Zedernholz, aber der Ort war eindeutig renoviert worden. Neue Geräte, ein Smart TV, obwohl die originalen Leisten, der Kamin und die Tapete erhalten geblieben waren. Die Schlafzimmer befanden sich im oberen Stockwerk. Ich nahm das am Ende des Flurs, Lea wählte das gegenüberliegende und Darren blieb in dem Zimmer neben meinem. In der ersten Nacht kochten wir Pasta, schauten einen Film und unterhielten uns bis spät. Gegen Mitternacht gingen wir alle schlafen. Ich erinnere mich, dass ich einmal in der Dunkelheit aufwachte. Mir war kalt. Ich zog die Decke über mich und drehte mich zur Seite. Bevor ich wieder einschlafen konnte, glaubte ich, etwas Leises zu hören, wie ein Atmen. Ich nahm an, dass es Darren war, da sein Zimmer die Wand mit meinem teilte, also maß ich dem keine Bedeutung bei. Ich muss wieder eingeschlafen sein und hatte einen merkwürdigen Traum, in dem ich im Bett lag, wie im echten Leben, und spürte, dass jemand am Fußende saß. Ich konnte sie nicht klar sehen, aber sie trug einen grauen Schal mit einem musterartigen Spitzendesign und beugte sich vor, flüsterte etwas, das ich nicht verstand. Ihr Mund war nah an meinem Ohr, aber ihre Stimme schien von woanders zu kommen. Ich wachte plötzlich auf, atmete schwer. Ich suchte mein Handy. 4.12 Uhr. Ich schaltete die Lampe neben dem Bett ein, sah mich um, aber alles schien an seinem Platz zu sein. Ich stand auf, überprüfte den Flur und das Bad, dann kehrte ich zurück und setzte mich hellwach auf mein Bett. Schließlich machte ich das Licht aus und versuchte wieder einzuschlafen. Am nächsten Morgen wachte ich erschöpft auf. Mein unterer Rücken schmerzte etwas und ich hatte leichte Kopfschmerzen. Das Zimmer fühlte sich immer noch kälter an, als es sein sollte. Ich zog mich an und ging nach unten. Lea war bereits in der Küche und rührte etwas am Herd. Und Darren stand mit dem Handy am Fenster, sah hinaus, ohne wirklich fokussiert zu sein. An diesem Tag gingen wir ins Dorf und aßen in einem kleinen Restaurant zu Mittag. Beim Essen erwähnte Lea, dass sie einen seltsamen Traum gehabt hatte. Sie sprach leise, als sei sie sich nicht sicher, ob sie ihn erzählen sollte. Sie beschrieb eine Frau in Grau, die am Fußende ihres Betts saß und etwas flüsterte, das sie nicht verstand. Darren hörte auf zu essen. Er sagte, er habe dieselbe Frau in der vergangenen Nacht gesehen. Wir sahen uns alle an und dann erzählte ich meinen Traum. Dann fragte Lea, ob es vielleicht das Haus sei, das das alles auf irgendeine Weise verursachte. Als wir zurückkamen, gingen wir gemeinsam durch den oberen Flur. Wir überprüften Fenster, Türen, sogar unter den Betten. Es war nichts Ungewöhnliches zu finden, alles war sauber. Wir beschlossen, all unsere Sachen nach unten ins Wohnzimmer zu bringen, um dort zu schlafen. Es fühlte sich wie ein neutraler Raum an, modern, kürzlich renoviert, kein Teil der ursprünglichen Struktur. Wir einigten uns darauf, nachts das Licht anzulassen. Es fühlte sich einfach richtig an. In dieser Nacht wollte keiner von uns wirklich einschlafen. Aber wir taten es. Und die Gestalt kehrte zurück. Wir hatten die Sofas zur Seite geschoben und unsere Schlafsäcke auf dem Boden im Wohnzimmer ausgebreitet. Der Kamin brannte und eine Lampe in der Ecke blieb an. Der Rest des Hauses lag im Halbdunkel. Niemand sprach viel. Wir hatten unsere Handys griffbereit. Irgendwann schlief ich ein, ohne es zu merken. Ich wachte plötzlich auf. Die Lampe war noch an, das Feuer war erloschen. Ich erinnerte mich an kein Geräusch, aber ich setzte mich auf mit dem starken Gefühl, dass gerade etwas im Raum gewesen war. Ich sah mich um. Darren war wach, saß an die Wand gelehnt. Lea lag auf der Seite und atmete schwer. Ich fragte Darren, ob alles in Ordnung sei. Er nickte, sagte aber nichts. Dann richtete sich Lea auf und sah uns beide an. Sie sagte, sie habe die Frau wieder gesehen, wie sie im Türrahmen stand. Sie sagte, die Flüstereien hätten erneut begonnen, aber diesmal seien sie viel lauter gewesen. Ich bleibe bei dir, selbst wenn du mich vergisst. Für immer. Ich habe sie diesmal nicht gesehen und Darren auch nicht, aber er sagte, er habe Minuten zuvor einen starken Druck auf dem Kopf gespürt, als würde etwas versuchen, ihn im Schlaf zu halten. Wir überprüften den Flur, die Küche, sogar die Kellertür, die unter der Treppe verschlossen war. Niemand war da. Nichts war aus dem Platz. Am nächsten Morgen packten wir unsere Sachen und fuhren noch vor Sonnenaufgang ab. Wieder zu Hause begann ich, nach ähnlichen Geschichten zu suchen. Ich fand Diskussionen über Menschen, die denselben Traum an gemeinsamen Orten hatten, manchmal auf Reisen, manchmal in alten Häusern. Die meisten hatten keine klare Erklärung. Ein paar Tage später schickte Lea eine Nachricht. Sie hatte wieder von der Frau geträumt, aber diesmal stand sie nicht am Fußende des Betts. Sie stand am Fenster und sah hinaus. Seitdem habe ich nie wieder in einem anderen Airbnb übernachtet. Das passierte im März 2023, als ich gerade mein erstes Jahr an einem Community College im Bay Area abgeschlossen hatte. Ich wollte eine kurze Pause, bevor der Unterricht wieder begann, also plante ich eine viertägige Reise nach San Diego. Ich buchte ein Airbnb, das perfekt schien. Eine komplette Wohnung in einer schönen Wohngegend, nicht weit vom Strand entfernt. Die Fotos zeigten einen sauberen Zwei-Zimmer-Raum mit Balkon, Küche und einem einfachen Wohnzimmer. Die Bewertungen sagten, es sei ruhig, gut gepflegt und genau wie beschrieben. Also buchte ich es ohne viel nachzudenken. Der Preis war niedrig für die Gegend, was ich für ein Glück hielt, angesichts der gewählten Daten. Im Inserat fiel mir nichts Merkwürdiges auf, außer dass wenig über das zweite Zimmer stand. Ich kam an einem Donnerstag gegen 16 Uhr an. Der Gastgeber schickte mir den Code für die Schlüsselbox und ich ging selbstständig hinein. Die Wohnung war klein, aber gemütlich. Einige Möbel zeigten leichte Gebrauchsspuren, was mich aber nicht störte. Vom Balkon aus sah man eine Reihe hoher Palmen und die Nachbarschaft war ruhig, abgesehen von ein paar vorbeifahrenden Autos. Es gab zwei Zimmer. Eines war klar das Hauptzimmer, ein gemachtes Bett, zwei Nachttische und einige gefaltete Handtücher. Das zweite Zimmer hatte kein Bett, nur eine Luftmatratze, die an der Wand lehnte und einige gestapelte Plastikbehälter. Es wirkte eher wie ein Abstellraum. Ich schloss die Tür und ließ sie zu. In der ersten Nacht ging ich zu einem nahegelegenen Supermarkt, kaufte etwas zu essen und schaute etwas auf meinem Laptop. Dann schickte ich meiner Cousine ein Foto der Aussicht und sagte, dass ich wahrscheinlich im Sommer wiederkommen würde. Die erste Nacht verlief ohne Zwischenfälle. Am zweiten Tag war ich eine Weile in der Innenstadt. Ich spazierte am Hafen entlang, trank Kaffee in einem kleinen Café und schaute in einigen Läden vorbei. Gegen 20 Uhr war ich zurück, machte Abendessen und sah einen Film. Gegen 22 Uhr machte ich das Licht aus und ging ins Bett. Nach Mitternacht hörte ich Schlüssel im Haupteingang als würde jemand das Schloss drehen. Ich setzte mich schnell auf. Plötzlich öffnete sich die Tür und ein Mann trat ein. Er blieb stehen, als er das Licht meines Telefons sah. Er schien Anfang 20 zu sein, wirkte aber nicht überrascht, mich zu sehen, und sagte einfach: "Ich bin Ben. Manchmal schlafe ich auf dem Sofa." Ich sagte nichts. Er ließ seine Tasche fallen, zog die Schuhe aus und ging direkt in die Küche. Der Gastgeber hatte mir nichts davon gesagt, dass jemand anderes einen Schlüssel hatte. Er holte sich ein Glas Wasser, sah mich an und sagte: "Mach dir keine Sorgen, ich gehe vor Mittag." Dann ging er in das zweite Zimmer mit der Luftmatratze und den Behältern und schloss die Tür hinter sich. Ich saß lange mit dem Telefon in der Hand da und versuchte zu verstehen, was gerade passiert war. Ich überprüfte das Inserat noch einmal. Dort stand eindeutig "kompletter Raum". Ich schlief diese Nacht nicht. Die Tür des zweiten Zimmers blieb verschlossen und es war kein Geräusch zu hören. Gegen 4 Uhr morgens zog ich ins Wohnzimmer um, blockierte die Tür mit einem Stuhl unter dem Griff und setzte mich auf das Sofa, bis es hell wurde. Am Morgen wusste ich immer noch nicht, was ich tun sollte. Ich hatte Ben weder gesehen noch gehört. Ich zögerte, dem Gastgeber zu schreiben, aber ein Teil von mir wollte nichts anfangen, bevor ich mir sicher war. Also wartete ich bis 9 Uhr. Die Tür des zweiten Zimmers war immer noch zu. Ich packte eine kleine Tasche, ging auf den Balkon und suchte nach nahegelegenen Hotels. Ich wollte keine weitere Nacht dort verbringen. Gegen 9.30 Uhr war ich bereits aus der Wohnung und saß auf einer niedrigen Betonmauer nahe dem Parkplatz. Seit Ben in das zweite Zimmer gegangen war, hatte ich nichts mehr gehört. Ich überlegte, Airbnb anzurufen, wusste aber nicht, was ich sagen sollte. Er hatte nichts Gewalttätiges getan, aber er war mitten in der Nacht mit einem Schlüssel in die Wohnung gekommen und schien nicht überrascht, mich zu sehen. Gegen 10 Uhr schrieb ich schließlich dem Gastgeber. Ich fragte, ob jemand anderes Zugang zur Wohnung hätte. Ich sagte, dass ein Mann nachts hereingekommen sei und im zweiten Zimmer geblieben sei. Ich erwähnte weder die Polizei, noch benutzte ich harte Worte. Aber er antwortete nicht sofort. Um 11 Uhr ging ich wieder hinein. Ich wollte nicht, brauchte aber mein Ladegerät und ein paar Kleidungsstücke. Die Tür des zweiten Zimmers war immer noch verschlossen. Ich nahm meine Sachen und blieb in der Küche. Dann hörte ich Bewegung. Die Tür öffnete sich und Ben kam heraus. Er sah aus, als hätte er nicht geschlafen. Er sah mich an, nickte einmal und ging direkt ins Bad. Während er dort war, schaute ich aufs Sofa. Keine Decke, kein Kissen, keine Spuren, dass es benutzt worden wäre. Einige Minuten später öffnete sich die Badezimmertür. Ich fragte ihn: "Weiß der Gastgeber, dass du hier bist?" Er lächelte ohne zu antworten und verließ dann durch die Haustür. Kaum war er weg, schloss ich die Tür doppelt ab und zog den kleinen Esstisch davor, um sie zu blockieren. Meine Hände zitterten und ich fühlte mich nicht mehr sicher, nicht einmal tagsüber. Einige Minuten später antwortete der Gastgeber endlich auf meine Nachricht. "Ah, ja, das ist Ben. Manchmal bleibt er hier, wenn ich nicht da bin. Mach dir keine Sorgen, er ist harmlos." Ich sagte ihm, dass ich nicht zugestimmt hatte, den Raum mit jemandem zu teilen. Schon gar nicht mit jemandem, der mitten in der Nacht unangekündigt hereinkam. Er antwortete nicht mehr, also meldete ich es über Airbnb. Ich packte alles und ging innerhalb einer Stunde. Für die letzte Nacht buchte ich ein nahes Hotel und versuchte, nicht darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn ich geschlafen hätte, als Ben hereinkam, oder wenn ich nicht aufgewacht wäre. Airbnb hat mir schließlich das Geld für den Aufenthalt zurückerstattet. Das Inserat wurde einige Wochen später entfernt. Aber ich suchte weiterhin mit verschiedenen Filtern nur zur Sicherheit und sah, dass der Name desselben Gastgebers in einem anderen Wohnungsinserat auftauchte. Ich weiß nicht, ob Ben auch dort noch auftaucht. Im September 2021 beschlossen mein Freund Ryan und ich, eine Pause von unserem hektischen Stadtleben zu machen. Wir buchten ein Airbnb in einem kleinen Wüstenort namens Redstone, etwa 3 Stunden von Phoenix entfernt. Ich war damals 26 Jahre alt, arbeitete als Remote-Texterin und Ryan hatte gerade ein sehr anspruchsvolles Projekt in seiner Marketingfirma abgeschlossen. Als wir in Redstone ankamen, wurde es bereits dunkel. Es gab weniger als 20 Gebäude, größtenteils alte Häuser, eine Tankstelle und einen Lebensmittelladen. Als wir aus dem Auto stiegen, schaute uns eine Gruppe Männer, die neben einem Pickup auf der anderen Straßenseite standen, offen an. Ich fühlte mich sofort unwohl, schob es aber auf die typische Neugier in Kleinstädten. Nachdem wir unser Gepäck abgestellt hatten, gingen wir zum Lebensmittelgeschäft, um Vorräte zu kaufen. Drinnen sah uns die Kassiererin kaum an. Ihr Schweigen war unangenehm, während sie die Waren scannte. Als Ryan versuchte, über das Wetter zu sprechen, nickte sie nur und sagte kein Wort. Auf dem Rückweg zum Airbnb bemerkte ich hinter uns Lichter eines Autos. Ein Pickup folgte uns langsam und hielt unser Tempo. Erst als wir am Haus ankamen, bog das Fahrzeug ab. Ich sah Ryan an und fragte mich, ob er es auch bemerkt hatte. Aber keiner von uns sagte etwas. In dieser Nacht, während wir uns zum Schlafen fertig machten, überprüfte Ryan Fenster und Türen. Das tat er zu Hause nie. Obwohl keiner es ansprach, wussten wir, dass der Ort nicht dem entsprach, was wir erwartet hatten. Am nächsten Morgen ging die Sonne früh und hell auf, doch die Luft draußen war trocken und still. Wir gingen wieder in den einzigen Laden des Ortes, um Essen für die nächsten 2 Tage zu kaufen. Auf dem Parkplatz stand nur ein weiteres Auto und drinnen empfing uns die gleiche Stille. Wir nahmen nur das Nötigste und gingen zur Kasse. Die Frau kassierte ohne ein Wort. Ein anderer Mann stand in einer Ecke hinten, die Arme verschränkt, beobachtete uns. Die Spannung war schwer zu ignorieren, also bezahlten wir schnell und gingen hinaus. Zurück am Airbnb bemerkte Ryan etwas am Auto. Einen langen Kratzer, der sich von der vorderen Beifahrertür bis zum Hinterrad zog. Der war vorher nicht da. Die Spur war tief und frisch. Während ich die Einkäufe verräumte, fand Ryan unter dem Scheibenwischer einen zusammengefalteten Zettel. Mit dickem schwarzen Marker stand nur »Geht zurück« darauf. Mehr nicht. Das Haus gegenüber hatte einen Vorhang zur Seite gezogen, der sich sofort schloss, als wir hochschauten. Wir blieben den Rest des Tages drinnen. Ryan setzte sich an den Tisch und versuchte, ins Internet zu kommen, doch das WLAN funktionierte nicht. Er überprüfte den Router und die Kabel. Alles war eingesteckt, die Lampe leuchtete, aber auf unseren Geräten wurde kein Netzwerk angezeigt. Außerdem hatten auch unsere Handys komplett keinen Empfang mehr. Der Fernseher lud nichts, blieb auf dem Startbildschirm, aber keine App funktionierte. Es wurde bei jeder Verbindung versucht, ein Fehler angezeigt. In der Airbnb-Beschreibung stand, dass schnelles Internet und ein Smart TV verfügbar seien, doch nichts funktionierte. Gegen 17 Uhr klopfte jemand an die Haustür. Ryan sah durch den Türspion, aber er sah niemanden. Langsam öffnete er die Tür und ging nach draußen. Es gab keine Spuren, dass jemand die vorderen Stufen hochgekommen war. Wir gingen wieder rein und kontrollierten, dass alle Fenster und Türen verschlossen waren. An dem Abend redeten wir wenig. Ryan blieb auf dem Sofa, ich im Schlafzimmer. Der Kratzer am Auto, die Notiz, das nicht funktionierende Internet, das Klopfen an der Tür. Nichts hatte eine klare Erklärung. Es gab keine Beweise dafür, dass uns jemand schaden wollte. Aber es war nicht mehr einfach, alles als Zufall abzutun. Am nächsten Morgen beschlossen wir, den Gastgeber aufzusuchen. Die Anzeige sagte, er wohne in der Nähe und die Registrierungsmail enthielt eine lokale Adresse. Da wir immer noch keinen Empfang auf den Handys hatten und das WLAN nicht zurückgekehrt war, war das die einzige Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Sein Haus war etwa 5 Häuserblocks entfernt, ein einstöckiges Gebäude mit Kiesauffahrt. Als wir näher kamen, öffnete der Gastgeber die Tür und trat auf die Veranda. Er sah uns an, sagte aber nichts. Ryan erklärte ihm, was passiert war, und als er fertig war, nickte der Gastgeber einmal. Er sagte, das WLAN sollte funktionieren und er habe nichts Ähnliches von anderen Gästen gehört. Eine Entschuldigung gab es nicht und er schien auch nicht interessiert daran, mehr zu erfahren. Wir fragten, ob es in der Nähe einen Ort mit besserem Handyempfang gäbe. Er sagte, das Signal könne im Ort schwach sein und ging wieder ins Haus. Wir kehrten ohne viele Worte zum Airbnb zurück. Auf dem Weg fuhr ein Pickup langsam vorbei. Der Fahrer sah uns an, aber in seinem Blick war etwas Seltsames. Als wir ankamen, funktionierte das Internet weiterhin nicht. Es waren bereits 2 Tage vergangen, ohne dass etwas Meldepflichtiges passiert wäre. Aber alles zusammen machte klar, dass wir dort nicht willkommen waren. Am nächsten Morgen standen wir früh auf. Keiner von uns hatte viel geschlafen. Bis dahin hatten wir bereits entschieden, keinen weiteren Tag zu bleiben. Wir hatten 3 Nächte gebucht, aber nach 2 waren wir bereit zu gehen. Wir packten schweigend zusammen. Der Zettel mit der Geht zurück lag noch auf dem Tisch. Ich faltete ihn wieder zusammen und ließ ihn liegen. Den Schlüssel legten wir in das kleine Sicherheitsfach neben der Tür und gingen direkt zum Auto. Einige Häuser hatten die Vorhänge geöffnet, aber diesmal sahen wir niemanden, der uns beobachtete. Nach etwa 10 bis 15 Minuten auf der Straße kam das Handysignal zurück. Wir versuchten nicht, den Gastgeber erneut anzurufen. Wir erstatteten keine Anzeige und hinterließen keine Bewertung. Es gab nichts Konkretes zu erklären. Niemand bedrohte uns. Nichts passierte, das gegen Regeln verstieß. Aber es fühlte sich von Anfang an nicht richtig an. Es war nicht nur der Kratzer oder die Notiz. Es war alles zusammen. Die Art, wie man uns ansah, die Stille im Laden, die Reaktion des Gastgebers. Wir sprachen später kaum darüber. Wir waren uns nur einig, dass wir nie wieder in dieses Dorf zurückkehren würden. Einige Kindheitserinnerungen waren für mich so beängstigend, dass ich sie niemals vergessen werde, wie diese, die ich gleich erzählen werde. Das passierte während der Sommerferien im Juli 2013, als ich ungefähr 10 Jahre alt war. Meine Eltern hatten eine Hütte bei Airbnb in Estes Park, Colorado, gebucht. Wir wollten Zeit in der Nähe des Rocky Mountain Nationalparks verbringen, wandern gehen und einfach für ein paar Tage dem Leben in der Stadt Denver entfliehen. Wir kamen spät nachmittags in der Hütte an. Sie war gemütlich und einfach, tief im Wald gelegen, am Ende eines Schotterwegs. Das Haus war alt, aber bequem, umgeben von hohen Kiefern und Fichten. Wir packten schnell aus, voller Vorfreude auf das Erkunden. Meine Eltern kochten das Abendessen, während ich das Grundstück erkundete. Es gab nicht viel in der Nähe, nur Bäume und eine kleine Lichtung, auf der ich mit meinem Fußball kicken konnte. Die erste Nacht fühlte sich völlig normal an. Wir machten S'mores an einem kleinen Lagerfeuer hinter dem Haus und sprachen über unsere Wanderpläne für den nächsten Tag. Wir gingen früh schlafen, weil wir bei Sonnenaufgang aufwachen wollten. Der nächste Tag war unglaublich. Wir wanderten auf einem Pfad namens Bear Lake. Mein Vater erzählte mir Geschichten aus seiner Jugend und meine Mutter zeigte mir, wie man Tierspuren im Boden erkennt. Alles schien perfekt und nichts wirkte seltsam. Als wir zurück zur Hütte kamen, war es bereits dunkel und wir waren sehr müde. Meine Mutter kochte Spaghetti und wir entspannten uns, während wir alte DVDs schauten, die die Besitzer hinterlassen hatten. Doch in der zweiten Nacht begannen die Dinge merkwürdig zu werden. Gegen 2 Uhr morgens wachte ich auf, weil ich auf die Toilette musste. Die Hütte war dunkel, nur ein schwaches Licht im Flur leitete mich. Ich schlich leise an den Schlafzimmern meiner Eltern vorbei, um sie nicht zu wecken. Als ich am Fenster im Flur ankam, hielt mich etwas an, hinauszuschauen. Etwa 3 Meter vom Haus entfernt stand ein Mann mit einer Maske. Es war eine weiße Maske, die sein ganzes Gesicht bedeckte, mit großen schwarzen Löchern dort, wo die Augen sein sollten. Er bewegte sich nicht, nicht einmal ein bisschen, und starrte direkt auf unsere Hütte. Mein Herz begann heftig zu schlagen, meine Beine wurden steif. Ich wollte schreien, aber kein Ton kam heraus. Ich blieb wie gelähmt stehen und starrte den maskierten Mann an. Nach einer Minute, die sich endlos anfühlte, neigte er langsam den Kopf, als hätte er bemerkt, dass ich ihn vom Fenster aus beobachtete. Ich fühlte eine Panikwelle und rannte weinend ins Schlafzimmer meiner Eltern. Beide wachten erschrocken auf und fragten, was los sei. Ich sagte ihnen, dass ein Mann mit einer gruseligen Maske draußen stand. Mein Vater stand schnell auf, nahm eine Taschenlampe und ging zum Wohnzimmerfenster. Meine Mutter umarmte mich und flüsterte, dass alles gut sein würde. Doch als mein Vater hinausschaute, sagte er, da sei niemand. Er öffnete die Haustür und leuchtete mit der Taschenlampe das Gelände ab. Es gab nur Bäume und Schatten. Meine Eltern sagten mir, es müsse ein Albtraum gewesen sein. Ich war sicher, dass dem nicht so war, aber die Müdigkeit besiegte schließlich die Angst und ich schlief zwischen ihnen ein. Am nächsten Morgen durchsuchten wir das Gelände um die Hütte. Mein Vater fand Fußspuren im Boden in der Nähe der Stelle, die ich beschrieben hatte. Jetzt glaubte er mir. Er war still und angespannt, und ich hörte, wie er ernst mit meiner Mutter flüsterte, als sie dachten, ich würde nicht zuhören. Wir verbrachten den ganzen Tag außerhalb der Hütte und versuchten, normal zu wirken. Wir fuhren durch Estes Park, aßen im Ort zu Mittag und besuchten kleine Läden. Meine Eltern taten so, als sei nichts passiert, aber ich bemerkte, dass sie besorgt waren. In jener Nacht war ich nervös beim Einschlafen, doch schließlich schlief ich ein. Gegen 2 Uhr morgens wurde ich wieder wach. Diesmal war es ein sanftes Klopfen am Wohnzimmerfenster. Meine Eltern waren bereits wach, standen im Wohnzimmer und flüsterten nervös. Auch sie hatten es gehört. Mein Vater machte das Licht aus, nahm die Taschenlampe und schlich zum Fenster. Ich folgte ihm, an der Hand meiner Mutter festhaltend. Als er den Vorhang nur ein wenig zurückschob, sahen wir wieder den maskierten Mann. Diesmal näher, direkt vor dem Fenster. Er hatte den Kopf gesenkt, aber sobald sich der Vorhang bewegte, hob er ihn langsam und sah uns direkt an. Sein maskiertes, ausdrucksloses, weißes Gesicht starrte meinen Vater an. Mein Vater wich schnell zurück, blass, und lief ohne ein Wort zu sagen los, um die Autoschlüssel zu holen. Meine Mutter packte hastig das Nötigste in eine Tasche, während ich wie erstarrt den Mann ansah, der immer noch regungslos wie eine Statue dastand und ins Innere unserer Hütte blickte. Innerhalb von Minuten rannten wir hinaus und schlossen die Tür hinter uns ab. Mein Vater hielt mich fest, während wir zum auf dem Schotterweg geparkten Auto liefen. Der maskierte Mann war nicht mehr am Fenster, und die Dunkelheit um uns herum fühlte sich an, als verbargen sich viele Augen, die uns schweigend hinter den Bäumen beobachteten. Wir fuhren schnell den Weg entlang, ohne zurückzuschauen. Ich spürte eine Kälte in mir. Das Bild des maskierten Mannes, der mich anstarrte, ist tief in meinem Gedächtnis eingebrannt. Meine Eltern waren still, während wir Estes Park hinter uns ließen und schließlich in einem Motel nahe Boulder ankamen, wo wir bis zum Morgengrauen blieben. Wir haben nie die Polizei gerufen. Meine Eltern diskutierten kurz darüber, entschieden sich aber schließlich dagegen. Ich glaube, sie hatten zu viel Angst oder dachten, niemand würde uns ernst nehmen. So fuhren wir am nächsten Tag ruhig zurück nach Denver und ließen den maskierten Mann hinter uns. Die Jahre vergingen und meine Eltern vermieden es, über diesen Urlaub zu sprechen. Aber ich habe ihn nie vergessen. Jedes Mal, wenn wir an einem dunklen, einsamen Wald vorbeikamen oder irgendwo neu übernachteten, ertappte ich mich dabei, wie ich nachts aus dem Fenster schaute und hoffte, eine weiße Maske still aus den Schatten heraus beobachten zu sehen. Manchmal frage ich mich, wer er war oder was er wollte. War es ein Streich? War er gefährlich? Wir haben nie eine Antwort bekommen und ein Teil von mir will sie auch nicht wissen. Aber seit jener Nacht kann ich das Gefühl nicht abschütteln, dass jemand oder etwas still aus meinem Fenster schaut und geduldig in der Dunkelheit wartet. Ich besaß mehrere Jahre lang ein Airbnb-Haus. Ich hörte damit auf, wegen des Stresses das Haus instand zu halten, neben meinem normalen Job. Der Vorteil, Airbnb zu nutzen, statt das Haus wie üblich zu vermieten, ist, dass man viel mehr Geld verdienen kann, wenn das Haus oft gebucht wird. Da wir in einer Gegend mit viel Tourismus waren, war Airbnb für uns eine gute Option. Meine Frau und ich waren anfangs begeistert, aber es wurde anspruchsvoller, je mehr Leute das Haus buchten. Wir mussten alles in Ordnung halten, Reinigungsdienste zwischen den Gästen organisieren und sicherstellen, dass wir Nachrichten und E-Mails schnell beantworteten. Die Sache lief ein paar Jahre gut, bis wir eine junge Paar glaubten, das im Haus übernachtete. Wie immer schickte ich ihnen bei der Ankunft per Nachricht den Code zum Türöffnen. Kunden sah ich fast nie persönlich. Nachdem sie mir bestätigt hatten, dass sie drin waren und alles in Ordnung, entspannte ich mich den Rest meines freien Tages. Ich muss auch erwähnen, dass ich selten mehr als ein paar Nachrichten mit den Gästen tauschte. Sie schrieben meist nur bei Ankunft und Abreise. Manchmal fragten sie etwas zur Unterkunft. Das war's. Aber gegen 9 Uhr abends, kurz bevor ich ins Bett wollte, bekam ich eine Nachricht vom jungen Mann, der dort wohnte. Kurz, er schrieb, dass er mich gleich anrufen würde und rief dann sofort an. Ich hatte schon ein ungutes Gefühl, als ich die Nachricht sah, aber was er sagte, überraschte mich trotzdem. Er meinte, das Wasser funktioniere nicht im Haus. Natürlich entschuldigte ich mich, obwohl ich nicht verstand, wie das möglich sein sollte. Aber ohne Wasser zu leben geht gar nicht, also wusste ich, dass ich das sofort regeln musste. Ich fragte, ob ich schnell vorbeikommen könne, um nachzusehen und morgens jemanden zu rufen, der es repariert. Er stimmte zu, war sehr höflich und ich fuhr wenige Minuten später hin. Als ich auf die Einfahrt kam, sah ich 2 Autos. Das war kein Alarmzeichen, aber etwas seltsam, denn es sollte ein junges Paar für eine Nacht sein. Ich verstand nicht, warum sie 2 Autos gemietet hatten. Ich dachte, vielleicht besucht sie jemand, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber es störte mich nicht sehr. Ich ging zur Haustür, klopfte und gab dann den Code ein, um reinzukommen. Es war sehr still. Ich hoffte, sie würden auf mich warten, aber ich sah niemanden. Wahrscheinlich hätte ich sie suchen sollen, aber ich war müde und wollte es schnell hinter mich bringen. Als erstes wollte ich das Hauptwasserventil prüfen, um sicherzugehen, dass es keine Lecks oder Überschwemmungen gab. Also ging ich in den Keller zur Ventilöffnung. Alles sah normal aus, kein Wasser auf dem Boden, keine Schäden. Ich war verwirrt, spielte mit dem Ventil und hörte sofort, wie Wasser wieder floss. Ich drehte es weiter auf und merkte, dass es komplett von Hand zugedreht gewesen sein musste. Ich blieb noch eine Minute im Keller, versuchte zu verstehen, warum jemand das gemacht hatte und wurde richtig unwohl, vor allem weil ich die Personen beim Betreten nicht gesehen hatte. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jemand anderes als sie das Wasser zugedreht hatte, was bedeutete, dass sie mich absichtlich hierher locken wollten oder vielleicht einen Preisnachlass wollten wegen der Unannehmlichkeiten. Ich beschloss zu gehen, zurück zum Auto und sie dann nochmal sicherheitshalber anzurufen. Ich stand auf und ging Richtung Treppe, als ich hörte, wie sich die Kellertür öffnete und Schritte die Treppe herunterkamen. Unten standen plötzlich 3 Männer. »Ist alles repariert?«, sagte einer mit der Stimme, die am Telefon war, obwohl alle viel älter waren als der junge Mann, der angeblich im Haus war. Ich sagte, es müsste jetzt funktionieren. Das Ventil hätte sich wohl von selbst wieder geöffnet. Ich wollte niemandem die Schuld geben, die ganze Situation machte mich sehr unwohl. Ich wollte einfach nur raus aus dem Keller und weg von diesen Typen. Sie standen alle da, schauten mich an, ohne ein weiteres Wort zu sagen. »Okay, sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht«, sagte ich, als ich zwischen ihnen hindurch zur Treppe ging. Trotzdem blieben sie da und schauten mir nach. Als ich am dritten Mann vorbeiging, der am nächsten an der Treppe war, sah ich eine Pistole hinten in seinem Hosenbund. Ich bekam ziemliche Angst und ging schnell die Treppe hoch, aber sie folgten mir nicht. Sie blieben im Keller, während ich schnell zur Tür rausging und ins Auto stieg, um zu fahren. Zu Hause weckte ich meine Frau und erzählte ihr, was passiert war. Sie überzeugte mich, die Polizei anzurufen, damit sie nachsehen. Es waren nicht die Leute, von denen wir dachten, dass sie es sind, und die Situation war merkwürdig, also schien es gerechtfertigt. Wir warteten etwa 20 Minuten, bis ein Beamter anrief und sagte, es sehe so aus, als sei niemand im Haus und ob ich ihm vielleicht aufmachen müsse. Stattdessen gab ich ihm den Code und er rief ungefähr 20 Minuten später nochmal an, dass keine Spur von jemandem zu sehen sei. Am nächsten Tag erfuhren wir, dass die Karte, mit der der Mann bezahlt hatte, gestohlen war, und nach einer Hausdurchsuchung stellten wir fest, dass einige teure Dekorationen und Geräte verschwunden waren. Ich vermute, dass es nie ein junges Paar gab. Das Einzige, was unerklärt blieb, war dieser Wasserplan. Ich denke, sie wollten nicht, dass ich ihnen die Unterkunft berechne, um die gestohlene Karte länger zu nutzen, oder sie planten, mich mit einer Waffe zu überfallen. Aber dann frage ich mich, warum sie es nicht taten. Drei gefährliche, unbekannte Männer, die meinen Ausgang im Keller blockierten, nachdem sie mir eine Falle gestellt hatten. Und sie ließen mich einfach gehen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber danach betrat ich das Haus nie wieder, wenn Gäste da waren. Und ein paar Monate später hörten wir auf, Airbnb zu nutzen und vermieteten das Haus einfach normal. Das passierte vor einigen Jahren, als meine Freunde und ich gerade unser zweites Studienjahr abgeschlossen hatten. Endlich für ein paar Monate, frei von Vorlesungen, wollten wir ein bisschen feiern, um den Sommerurlaub zu beginnen. Wir alle hatten kleine Jobs in der Nähe des Campus und hatten etwas Geld gespart. Wir beschlossen, etwas Großes zu machen und für ein paar Tage nach Las Vegas zu fahren, da keiner von uns dort schon einmal gewesen war. Zuerst suchten wir Hotels in der Stadt und versuchten, etwas Günstiges, aber groß genug für uns vier zu finden. Schließlich gaben wir das auf und suchten bei Airbnb, da die meisten dort günstiger und größer waren. Wir fanden ein paar gute, entschieden uns aber für das Größte mit den meisten Zimmern. Ein paar Wochen später holte uns unser Uber am Flughafen ab und brachte uns zum Haus. Ehrlich gesagt wirkte es in echt noch größer und wir waren alle sehr aufgeregt, die nächsten Tage dort zu verbringen. Wir packten aus und entspannten uns ein paar Stunden, da wir vom Flug ziemlich müde waren. Einige Stunden nach Sonnenuntergang waren nur noch meine Freundin Elissa und ich wach. Es war nicht sehr spät, wahrscheinlich 8 oder 8:30, aber die anderen beiden gingen früh schlafen. Da nicht viel zu tun war, schlug Elissa vor, spazieren zu gehen und die Nachbarschaft zu erkunden. Ich stimmte zu, neugierig auf die ungewöhnlichen Häuser in der Gegend. Ich muss erwähnen, dass unser Airbnb ein ziemlich schönes Haus war und die Nachbarhäuser waren auch sehr nett. Es war definitiv keine verdächtige Straße oder ähnliches, also zögerten wir nicht rauszugehen. Wir gingen die Straße entlang. Nach 6 oder 7 Häusern machte die Straße eine scharfe Kurve und verband sich mit einer Querstraße mit Häusern auf beiden Seiten. Aber es war merkwürdig, denn diese Häuser sahen ganz anders aus als die, die wir gerade passiert hatten. Das waren im Grunde verfallene Hütten, und ich meine das nicht unhöflich, es war einfach sehr seltsam, so einen drastischen Unterschied nur um die Ecke zu sehen. Wir gingen noch ein Stück weiter und bemerkten zerbrochene Fenster, fehlende Briefkästen und sogar alte, zu vermieten, Schilder an vielen Türen. Eines der Häuser hatte sogar einen abgenutzten und fleckigen Sessel mitten im Vorgarten stehen. Wir beschlossen, an der nächsten Ecke umzudrehen und zurückzugehen. Doch ein paar Minuten später sahen wir ein kleines SUV mit ausgeschalteten Lichtern auf der Straße auf uns zukommen. Als es näher kam, verlangsamte es die Fahrt und blieb schließlich direkt neben uns stehen. Eine ältere Frau, wahrscheinlich um die 50 oder 60, rollte das Fenster herunter und sagte mit einem breiten Lächeln: »Ihr zwei seid ein sehr hübsches Paar.« Sie machte seltsame und ruckartige Bewegungen mit Kopf und Armen und verhielt sich sehr merkwürdig. Ich antwortete nur: »Danke«, um das Gespräch schnell zu beenden, damit sie weiterfuhr. Zum Glück funktionierte das. Sie fuhr weiter, und wir auch, in die entgegengesetzte Richtung. Nach ein paar Minuten fanden wir die Abzweigung zurück zu unserer Airbnb-Straße. Wir beide waren ziemlich aufgeregt und hatten Gänsehaut wegen der ganzen Situation und wollten nur noch rein und es vergessen. Doch gerade als wir die Einfahrt erreichten, sahen wir, wie das SUV der Frau in unsere Straße einbog und wieder auf uns zukam. Wir waren ungefähr in der Mitte der Einfahrt, als sie direkt vor dem Haus stoppte. Diesmal war es etwas anders. Sie schaute uns einfach an. Sie sagte nichts, ihre Miene war leer. Sie stand einfach da und sah uns an. Elissa ging schnell ins Haus und ich folgte ihr rasch. Ich hörte das Auto die Straße hinunterfahren, als ich gerade die Tür schloss. Wir blieben noch eine Weile wach, schlossen alle Türen ab und kontrollierten die Fenster, um sicherzugehen, dass sie nicht zurückkam. Nach einer Stunde waren wir uns einig, dass wir wahrscheinlich in Sicherheit waren, und gingen in unsere Zimmer, um uns fürs Schlafen fertig zu machen. Am nächsten Tag erzählten wir unseren anderen Freunden, was passiert war, und sie waren ebenfalls ziemlich beunruhigt. Wir erzählten alles dem Airbnb-Besitzer und fragten sogar, ob wir den dritten Tag stornieren und früher abreisen könnten. Zum Glück stimmte er zu. Den Rest des Tages beschlossen wir, uns von dem Haus fernzuhalten und die Zeit in der Stadt zu verbringen, um wenigstens einen unserer Tage in Las Vegas zu genießen. Tatsächlich hatten wir viel Spaß, aber als die Nacht hereinbrach, waren wir bereit, ein Uber zu rufen und zurück zum Haus zu fahren. Auf dem Rückweg erhielt ich eine Nachricht vom Besitzer mit der Frage: »Ist das die Frau von letzter Nacht?« und einem Foto als Anhang. Ich öffnete es und sah einen Screenshot von der Videotürklingel. Es war die Frau, die vor dem Haus stand. Ich antwortete sofort dem Besitzer und zeigte allen meinen Freunden das Bild. Wir wussten nicht, was wir tun sollten, also baten wir den Fahrer, uns auf dem Parkplatz eines Hotels ein paar Blocks vom Haus entfernt abzusetzen, während der Besitzer die Polizei rief. Nach etwa 45 Minuten rief der Besitzer an und sagte, das Haus sei frei und wir könnten zurückkehren, erwähnte aber, dass die Polizei die Frau nicht finden konnte. Das machte uns natürlich nicht beruhigter. Wir kamen zum Haus und begannen praktisch sofort, unsere Sachen zu packen, um so früh wie möglich abzureisen. In jener Nacht und am nächsten Morgen passierte nichts, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass keiner von uns gut schlief. Wir sind so schnell wie möglich weg von dort zum Flughafen gefahren. Es war definitiv eine der merkwürdigsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Und ich denke immer noch oft daran. Der einzige Rat, den ich geben kann, ist vor der Buchung immer die Gegend um euer Airbnb herumzuchecken. Ich habe keine Ahnung, was diese Frau wollte oder warum sie uns gefolgt ist. Aber es macht mir wirklich Angst zu überlegen, was passiert wäre, wenn der Besitzer keine Kamera an der Klingel gehabt hätte. Oder wenn wir den dritten Tag geblieben wären. Ich habe mich schon immer in der Nähe von Wasser und Bäumen am wohlsten gefühlt. Im August 2023, nach einer schwierigen Phase in meinem Bürojob in Seattle, buchte ich ein Airbnb an der Südküste des Quinault-Sees im Bundesstaat Washington. Die Hütte lag im Olympic-Nationalwald, etwa 20 Kilometer vom nächsten Ort entfernt und nur einen kurzen Fußweg vom See. Meine Frau April freute sich auch darauf, den Verkehrslärm gegen die tiefe Stille der hohen Zedern einzutauschen. Also packten wir unser kleines Auto und fuhren auf der Highway 101, bis unsere Handys nur noch einen Balken Empfang anzeigten. Der Ort sah bei unserer Ankunft perfekt aus. Eine einstöckige Holzhütte mit Blechdach, zwei kleinen Schlafzimmern und einem Wohnzimmer mit großem Fenster zum Wasser. Eine schmale Veranda umgab die Rückseite und ein Steg führte zu einem kleinen Bootsanleger. Im Gästebuch stand, dass der Mountainbike Trail rund um den Colonel Bob weniger als einen Kilometer entfernt eine Feuerspur kreuzt. Also erwarteten wir gelegentlich Radfahrer. Ansonsten schien es unser eigener kleiner Waldwinkel zu sein. Wir entluden die Vorräte, öffneten die Fenster, um den Duft von Kiefern hereinzulassen, und hörten, wie die Lummen vom Wasser aus riefen, während der Abend hereinbrach. Mittwoch und Donnerstag fühlten sich an wie die Flitterwochen, die wir nie hatten. Wir gingen die Quinault-Runde unter moosbedeckten Ahornbäumen entlang, fingen zwei kleine Forellen vom Steg und grillten sie mit Zitrone und etwas Salz. Jeden Morgen fuhren ein paar Radfahrer den Trail entlang, ihre Reifen knirschten auf dem Kies. Aber sonst kam niemand zur Hütte. Am Freitag konnte ich spüren, wie sich endlich der Knoten in meinen Schultern löste. In jener Freitagnacht, gegen 22 Uhr, lagen April und ich auf dem Sofa und schauten eine alte Komödie auf DVD, während der Regen sanft aufs Dach trommelte. Das Klopfen an der Haustür war höflich, drei schnelle Klopfzeichen, aber es erschreckte uns beide, weil wir draußen kein Motorengeräusch oder Schritte gehört hatten. Ich machte den Fernseher leise, griff zur Taschenlampe, die der Gastgeber neben dem Holz gelassen hatte, und öffnete die Tür nur einen Spalt. Draußen stand ein junger Mann und hielt sein Mountainbike am Lenker. Er trug eine Stirnlampe am Helm, hatte Schlammflecken an den Beinen und ein nervöses Lächeln. »Entschuldigung, dass ich störe«, sagte er mit etwas hastiger Stimme. »Ich bin Ethan. Ich bin von Portland hierher gekommen, um den Colonel Bob zu fahren, aber mein Handy ist ausgegangen und ich habe nicht gemerkt, wie schnell es in diesen Wäldern dunkel wird. Die Abfahrt zurück zur Hauptstraße ist schwierig und ich fühle mich nachts nicht sicher. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich bis zum Morgen auf eurer Veranda schlafen kann?« Mein erster Impuls war, mich zu entschuldigen und Nein zu sagen, denn die Hausregeln verbieten unangemeldete Besucher. Aber April berührte meinen Arm und sagte, »Drinnen ist Platz und es regnet stärker. Lass ihn nicht draußen.« Ich zögerte, machte dann aber einen Schritt zurück und öffnete die Tür. Ethan schob sein Fahrrad auf die Veranda und wischte seine Schuhe vorsichtig ab, bevor er hereinkam. Wir bereiteten ihm das Sofa im Wohnzimmer mit einer zusätzlichen Decke vor und gaben ihm einen Teller mit aufgewärmter Forelle und gekochten Kartoffeln. Er schien wirklich dankbar, fragte nur nach unseren Namen, dann schaltete er seine Lampe aus und ging schlafen, während wir uns die Zähne putzten. Am Samstagmorgen war er schon vor uns wach und packte seine kleine Rahmentasche. Er legte $20 auf den Tisch für Strom und Warmwasser, bedankte sich noch einmal und fuhr auf dem Kiesweg davon. Der Rest des Samstags war ruhig. Wir fuhren Kajak am Seeufer, sahen einen Fischadler einen Fisch fangen und rösteten nach Sonnenuntergang Marshmallows. Die Ruhe schien zurückgekehrt. Der Sonntag sollte unser letzter voller Tag sein. Wir verbrachten den Nachmittag damit, die Hütte zu reinigen, Bettwäsche zu falten und die übrig gebliebene Nahrung in die Kühlbox zu packen. Gegen 21 Uhr legten wir uns ins Bett, während der Regen wieder sanft auf das Dach trommelte. Um 3.07 Uhr morgens, eine Stunde, die für immer in meinem Gedächtnis bleiben wird, weckte mich das schrille Geräusch von zerbrechendem Glas auf Keramik. Es kam aus der Küche, etwa 3 Meter von der Tür unseres Zimmers entfernt. Ich flüsterte April, still zu bleiben, stand auf und griff zur Taschenlampe auf dem Nachttisch. Das Küchenlicht war aus, aber im Lichtstrahl der Taschenlampe sah ich ein Glas, das in 2 Teile zerbrochen auf dem Boden nahe der Spüle lag. Das kleine Fenster über der Arbeitsplatte stand nach innen offen und Regentropfen fielen vom Rahmen. Die frische Luft roch nach nasser Zeder. Ich lauschte eine lange Minute. Nichts bewegte sich, außer dem Brummen des Kühlschranks. Ich überzeugte mich, dass der Wind das Fenster aufgestoßen hatte und das Glas vom Abtropfgestell gefallen war. Ich schloss das Fenster, sicherte es, fegte die Scherben zusammen und ging zurück ins Bett. Die Morgensonne brach durch die tiefen Wolken und die Vögel sangen direkt hinter der Veranda. April ging in die Küche, um Kaffee zu machen, und rief mit zitternder Stimme. Schlammige Fußspuren, von Ferse bis Zehe, führten vom Fenster in den Flur und dann wieder zurück zum Fenster. Sie waren schmal, fast genauso breit wie ein Radschuh. Zwei meiner Hemden, Aprils E-Reader und die Lederbrieftasche, die ich auf der Arbeitsplatte liegen gelassen hatte, waren verschwunden. Ebenso wie der Umschlag mit dem Geld, das wir dem Gastgeber geben wollten. Die Hütte hatte eine Sicherheitskamera über der Schiebetür, die auf die Küche und das Wohnzimmer gerichtet war. Ich zog die Speicherkarte heraus, lud das Video auf meinen Laptop und spulte bis zur Nacht vor. Um 3.02 Uhr erschien eine Gestalt vor dem Fenster. Der Mann öffnete es mit behandschuhten Händen, stieg auf die Spüle und sprang auf den Boden. Als das Glas fiel, erschrak er, aber er beeilte sich nicht. Zuerst ging er in den Flur, in unser Zimmer. 2 Minuten später zeigte mir das Video, wie ich mit der Taschenlampe hereinkam. Der Mann drückte sich an die Speisekammer direkt hinter mir, so nah, dass unsere Schultern sich berührt hätten, wenn ich einen Schritt zurückgetreten wäre. Nachdem ich gegangen war, sammelte er die Gegenstände ein, stieg durch dasselbe Fenster aus und rannte in den Wald. Die Lampe an seinem Helm leuchtete eine Sekunde lang und beleuchtete die Kamera gerade genug, um ein bekanntes Gesicht zu zeigen. Ethan. Wir fuhren zur kleinen Sheriffstation in Amanda Park, eine halbe Stunde südlich. Der diensthabende Beamte hörte uns zu, kopierte das Video auf einen USB-Stick und sagte, Ethan passe zur Beschreibung von 2 ungelösten Diebstählen in Hütten entlang des Trails in diesem Sommer. Radfahrer hatten berichtet, einen freundlichen Fremden getroffen zu haben, der dann während des Schlafens der Gäste stahl. Der Polizist sagte, er werde die benachbarten Bezirke informieren, warnte uns aber, dass nomadische Radfahrer schwer zu verfolgen seien. April und ich fuhren noch am selben Nachmittag nach Seattle zurück. Unser Auto war halb so laut wie auf der Hinfahrt. Der Gastgeber erstattete uns den Aufenthalt und installierte Riegel und Bewegungsmelder an seinem Grundstück. Aber einen Monat später rief uns der Sheriff an und sagte, es habe keine Festnahmen gegeben. Ich hätte nie gedacht, dass ich der Typ Mensch sein würde, der sein Haus an Fremde vermietet, geschweige denn ein Airbnb betreibt. Aber das Leben hat seine eigene Art, dich zu Dingen zu drängen, die du nicht erwartest. Alles begann vor 4 Jahren, nachdem mein Vater gestorben war. Er hinterließ mir sein altes Haus am Stadtrand von Somerville, einem ruhigen und etwas verfallenen Ort im Norden von New York. Ich wohnte 2 Stunden südlich davon in Fairpoint, zusammen mit meiner Frau Lena, und arbeitete Vollzeit als Sicherheitssysteminstallateur. Das Haus war zu groß für uns und voller Erinnerungen, sodass ich dort nicht leben konnte. Verkaufen wollte ich es nicht. Ich fühlte immer noch, dass es das Haus meines Vaters war, verstehst du? Es hätte sich angefühlt, als würde ich ein Kapitel schließen, das ich noch nicht beenden wollte. Zuerst dachte ich daran, es langfristig zu vermieten, aber ein Freund von mir, Jay, erwähnte, wie viel Geld sein Cousin mit Airbnb verdiente. Die Leute wollen solche Orte, sagte er mir eines Abends beim Bier. Ein altes, ruhiges Haus mitten im Nirgendwo. Städter lieben so etwas für Wochenendausflüge. Er hatte recht. Lena und ich beschlossen, es zu versuchen. Wir stellten eine Anzeige mit ein paar Fotos von dem Ort online. Der alte Ziegelkamin, die knarrende Veranda rundherum, ein Hinterhof, groß genug, um ein kleines Flugzeug zu landen. Es hatte seinen Charme, wenn man mit den richtigen Augen hinsah. Innerhalb einer Woche hatten wir die erste Buchung, dann die nächste und noch eine. Das Geld war besser als erwartet. Im zweiten Jahr reichte es bereits, um den Autokredit zu zahlen und ein paar Urlaubstage zu finanzieren. Natürlich war nicht alles einfach. Reservierungen verwalten, Reinigungen planen und rund um die Uhr Nachrichten beantworten war anstrengend. Manchmal gab es seltsame Gäste. Einmal beschwerte sich jemand, dass die Bäume nachts zu laut rauschten, wenn der Wind wehte. Eine Gruppe Studenten hinterließ genug Bierdosen, um einen Container zu füllen. Aber richtig Schlimmes passierte nie. Bis letzten Sommer. Es war ein Freitagabend Ende Juli. Ich erinnere mich, weil ich gerade eine brutale 12-stündige Schicht hinter mir hatte, bei der ich Sicherheitskameras in einem Geschäft in Hudson installiert hatte. Ich war erschöpft, als ich nach Hause kam, bereit ins Bett zu fallen. Da vibrierte mein Telefon. Eine neue Nachricht von einem Airbnb-Gast, Caleb M. Wir sind gerade angekommen. Das Haus sieht großartig aus. Nochmals danke, dass wir bleiben dürfen. Ich antwortete schnell, kein Problem, genießt euren Aufenthalt. Und legte das Telefon weg. Eine typische Ankunft, dachte ich mir. Caleb hatte laut Profil nur eine Nacht für sich und seine Freundin gebucht. Die meisten Gäste kannte ich sowieso nicht persönlich. Das Haus hatte ein digitales Schloss. Der Code wurde eine Stunde vor Check-in per Nachricht geschickt. Sie kamen und gingen und ich bekam beim Check-out eine Nachricht. So einfach war das. An dem Abend gegen 21.20 Uhr, während ich mir gerade die Zähne putzte, vibrierte das Telefon erneut. Caleb. Hey, kurze Frage. Es gibt kein Wasser. Ich runzelte die Stirn. Das Haus war nicht luxuriös, aber ich hielt es gut in Schuss. Seit Beginn der Vermietung gab es nie Probleme mit der Wasserleitung. Ich rief ihn an. Was ist los, Caleb? Seine Stimme klang ruhig und höflich. Ja, wir wollten das Bad benutzen, aber es kommt kein Wasser raus. Kein Druck aus dem Wasserhahn und keine Dusche. Hat es denn vorher funktioniert, als ihr angekommen seid? Fragte ich. Wir haben es erst jetzt probiert, antwortete er. Wir haben ausgepackt und sind essen gegangen, gerade zurück. Ich seufzte und fuhr mir übers Gesicht. Schau, ich wohne etwa 20 Minuten entfernt. Ich kann vorbeikommen und das Hauptventil prüfen. Vielleicht ist es die Brunnenpumpe oder der Druckschalter. Caleb klang wirklich betroffen. Sorry dafür, ich weiß das wirklich zu schätzen. Kein Problem, ich komme gleich. Ich sagte Lena, wo ich hingehe. Sie war nicht begeistert. Mach das morgen, murmelte sie unter der Decke. Ich schüttelte den Kopf. Wenn es was Einfaches ist, repariere ich es lieber jetzt. Ich will keine schlechte Bewertung bekommen. Das Haus brachte zu viel Geld ein, um das zu riskieren. Der Weg nach Somerville war ruhig, zu der Zeit kein Verkehr. Die Straßen waren gesäumt von hohen Bäumen und verfallenen Scheunen. Das alte Haus lag am Ende der Birch Hollow Lane, einer Sackgasse mit nur zwei weiteren Häusern, beide dunkel. Als ich ankam, bemerkte ich zwei parkende Autos. Ein ramponierter dunkelblauer Honda Civic und ein schwarzer Ford Explorer. Ich erinnerte mich deutlich an die Buchungsnotiz. Meine Freundin und ich kommen aus Albany. Wozu brauchten sie zwei Autos? Vielleicht hatten sie einen Freund mitgebracht. Technisch gegen die Regeln, aber solange keine Party stattfand, ließ ich es durchgehen. Ich nahm meine Taschenlampe und ging zur Tür. Ich klopfte nicht. Ich gab einfach den Code ein. Das Schloss klickte. Ich trat ein. Hallo? Rief ich. Nichts. Das Haus war schwach beleuchtet, mit ein paar Lichtern an. Eins im Wohnzimmer, eins im Flur oben. Ich hatte erwartet, Stimmen, Fernseher, Musik oder so zu hören. Aber es herrschte absolute Stille. Vielleicht waren sie wieder ausgegangen. Ich ging zur Kellertür, machte das Licht an und stieg hinunter. Die Luft roch feucht. Das Hauptwasserrohr befand sich neben dem alten Heizkessel, den mein Vater nie ersetzt hatte. Ich überprüfte das Ventil. Es war komplett geschlossen. Was zum Teufel? Ich drehte es gegen den Uhrzeigersinn und ich hörte, wie das Wasser wieder durch die Rohre floss. Ich blieb einen Moment stehen und versuchte zu verstehen, warum sollte jemand das Wasser abdrehen? Das passierte nicht aus Versehen. Da hörte ich Schritte oben. Langsam, schwer. Mehr als nur ein Paar. Ich schaltete das Kellerlicht aus. Mein Herz schlug bis zum Hals. Die Tür oben an der Treppe knarrte beim Öffnen. Ich blieb still stehen, hielt die Taschenlampe wie eine Waffe. Dann eine Stimme. »Geht's jetzt?« Es war nicht Calebs Stimme. Sie klang tiefer, älter. Drei Männer erschienen oben und kamen eine nach dem anderen die Treppe herunter. Mittleren Alters, raues Aussehen, Bärte, schwere Jacken. Einer mit einer Mütze tief ins Gesicht gezogen. Das war nicht Caleb, nicht im Entferntesten. Ich zwang meine Stimme fest zu klingen. Ja, sollte jetzt gehen. Das Ventil hatte sich verklemmt. Sie sagten nichts, sahen mich nur an. Ich begann, die Treppe hinaufzugehen, mit neutralem Gesichtsausdruck. »Gut, dann lasse ich euch in Ruhe. Sagt Bescheid, wenn noch was ist.« Während ich an ihnen vorbeiging, sah ich es. An der Taille des Mannes mit der Mütze steckte eine Pistole. Keine kleine versteckte. Ein vollwertiger Revolver. Mein Magen sackte zusammen. Sie ließen mich die Treppe hochgehen. Ich weiß nicht, warum ich nicht weggelaufen bin. Ich zeigte keine Angst. Ich ging einfach, verließ das Haus, stieg in meinen Pickup, verriegelte die Türen und fuhr los. Ich hielt erst 10 Meilen weiter an einer Tankstelle an. Ich rief Lena an, zitternd. »Ruf die Polizei«, sagte sie sofort. Das tat ich. Als die Beamten ankamen, war das Haus leer. Keine Autos, keine Männer. Der Code des Schlosses war von innen geändert worden. Am nächsten Tag erfuhren wir, dass die Kreditkarte, mit der die Buchung gemacht wurde, gestohlen war. Das gesamte Airbnb-Profil war gefälscht. Wegwerftelefon. Beide Autos waren in derselben Nacht als gestohlen gemeldet worden. Sie hatten auch Dinge mitgenommen. Ein paar alte Uhren, das alte Jagdgewehr meines Vaters, das ich unter Verschluss hielt. Einige Vintage-Schallplatten, die Lena beim Ausräumen des Hauses zurückgelassen hatte. Aber das Schlimmste fand der Sheriff im Keller. Ein zusammengerolltes Seil, Klebeband und ein paar Industriekabelbinder. Ihr Plan war nicht, das Haus zu stehlen. Sie wollten auf mich warten. Ich weiß nicht, warum sie mich gehen ließen. Vielleicht, weil ich ruhig blieb. Vielleicht, weil sich ihre Pläne änderten. Vielleicht, weil sie noch nicht alles vorbereitet hatten. Aber ich bin nie wieder zurückgekehrt. Nicht allein. Nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Eine Woche später haben wir die Anzeige gelöscht. Ein bisschen zusätzliches Geld ist es nicht wert, dafür zu sterben.